Wonderful Hair Grower, 1906, gelesen von Aminata Belli. Als der amerikanische Schauspieler Will Smith im März 2022 während der Oscarverleihung in Los Angeles unerwartet auf die Bühne stieg und dem Moderator Chris Rock eine scheuerte, weil dieser sich über den kahlen Kopf seiner Frau, Jada Pinkett Smith, lustig gemacht hatte, entfachten in den Tagen danach zwei Diskussionen. Eine über das Auslaufmodell der prügelnd beschützenden Männlichkeit und eine, die vielleicht interessantere, über das Haar afroamerikanischer Frauen. Dass Haare und weibliche Identität auf besondere Weise miteinander verknüpft sind, weiß man. Nicht umsonst war das Scheren des Kopfes seit jeher eine beliebte Strafe, eine Art, einer Frau ihre Würde zu nehmen. Nur ist dies in Bezug auf das Haar afroamerikanischer Frauen besonders wahr. Ihre Locken, Afros, Zöpfe, Braids sind schon immer ein Politikum gewesen. In den 60er Jahren setzten Aktivistinnen wie Angela Davis mit ihrem stolz getragenen Afro ein erstes Zeichen der Befreiung von der Norm des weißen, also glatten Haars. In den 2010ern sang Solange Knowles, Beyoncés Schwester, mit Don't Touch My Hair gegen die Übergriffigkeit an, die offenbar weiterhin viele weiße Menschen beim Anblick afroamerikanischen Haars überfällt. Und der mittlerweile in fast allen Staaten der USA durchgesetzte Crown Act bestraft die Race-Based Hair Discrimination. Tatsächlich kam die Bedeutung des afroamerikanischen Haars nicht erst durch die Opposition zum weißen Haar, sondern geht noch viel weiter zurück. Haarfrisuren waren in Westafrika lange vor dem Beginn der Sklaverei und der Begegnung mit Sklavenhaltern bedeutend. Das Haar geflochten mit Perlen, Federn oder sonstigen Accessoires geschmückt. Zu einer Haarskulptur aufgebäumt oder schlicht offen zu tragen, war so etwas wie eine Visitenkarte, eine Art zu sagen, wer man ist, wo man herkommt, zu welcher Familie oder welchem Stamm man gehört. Vor allem für Frauen war das Frisieren und Pflegen ein besonders wichtiger Moment des Beisammenseins und der Gemeinschaftsbildung. Man war stolz auf sein Haar, bis die Europäer kamen und beschlossen, dass diese vermeintlich so wilden Mähen nicht schön, sondern ein Ausdruck des Animalischen und Minderwertigen sind. Vielen Sklaven und Sklavinnen wurde damals der Kopf rasiert. Die Bedeutung der Frisuren ging im Laufe der Zeit verloren. Die Härte des Lebens und die schlechten Hygienebedingungen gaben den meisten Frauenhäuptern den Rest. Damals litten viele Afroamerikanerinnen, so wie heute Jada Pinkett Smith, an schweren Kopfhautentzündungen und Haarausfall. Eine speziell für sie entwickelte Pflege gab es nicht. Schließlich war ihr Haar, dieses krause, wilde, andere, in den Augen der Beauty-Industrie ein Fehler, dessen man sich auf keinen Fall annehmen wollte. Schönheit war nur für weiße Frauen da, die anderen sollten sehen, wo sie bleiben. Bis Annie Malone sich der vernachlässigten Köpfe ihrer Schwestern annahm. Fairerweise muss man sagen, dass sie mit ihrem Haarwachstumsprodukt den Anfang machte. Madame C.G. Walker, deren Bestseller der Wonderful Hair Grower, den wir hier sehen, führte die Idee nur etwas grandioser aus. Denn anders als es die Netflix-Serie Selfmade behauptet, arbeitete Sarah Breedlove, alias Madame C.G. Walker, einige Zeit lang durchaus im Auftrag von Malone. Sie lief als Poro-Agent von Tür zu Tür, um deren Hairgrower zu bewerben, bis sie beschloss, ihre eigene Marke zu gründen. Wie man weiß, mit historischem Erfolg. Madame C.G. Walker wurde die erste Self-Made-Millionär der USA. Ihr Wonderful Hairgrower war ein absoluter Knüller, ein Lebensretter für viele afroamerikanische Frauen. Das Rezept für diese Wunderwaffe soll Madame, deren Gesicht man hier übrigens auf der Dose sieht, im Traum erschienen sein. Die Stimme, die ihr angeblich die Mischung diktierte, gab ihr, der im Storytelling eindeutig versierten Madame, eine zusätzliche Mission. Das Leben der Afroamerikanerin durch ihr Beauty-Imperium besser, einfacher, schöner zu machen. Und ihnen eine Chance auf Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung zu geben. Ja, man kann Mrs. Walker vorwerfen, dass sie den damaligen Schönheitsstandards in gewisser Weise folgte. Zwar stimmt das Gerücht, sie habe das Glätteisen erfunden und somit glattes Haar bewerben wollen, nicht, trotzdem hätte man sie wahrscheinlich nie mit einem Afro durch New York City laufen sehen. Doch darum geht es ja auch nicht. Mit dieser kleinen gelben Dose hielten Beauty-interessierte schwarze Frauen nicht nur erstmals ein Produkt in der Hand, das speziell für sie, für ihr Haar und ihren Körper konzipiert wurde, Es eröffnete ihnen auch neue Berufswege. Statt sich als Hausangestellte, Farmarbeiterin oder Nanny ohne jegliche Aufstiegschancen abzurackern, konnten sie nun als Madam C.G. Walker Haarkulturistin Karriere machen. Um 1910 sollen rund 20.000 junge Damen im Auftrag von Madam in den USA unterwegs gewesen sein. Fast alle waren Afroamerikanerinnen und viele aus bescheidenen Verhältnissen. Frauen neue Perspektiven zu eröffnen und ihr Selbstbewusstsein zu pushen, indem sie dazu beitrug, dass sie sich schön fühlten, vor allem aber, indem sie ihnen vorlebte, dass Erfolg zwar schwer erkämpft, aber möglich war, soll Madam C.G. Walkers wichtigstes Anliegen gewesen sein. Bevor sie starb, verfügte sie, dass ihr Unternehmen auch in Zukunft nur von Frauen geleitet werden dürfte. Als ihre Tochter Elelia schließlich übernahm, nutzte sie das generierte Vermögen, um die afroamerikanische Kultur auch über Schönheits- und Haarfragen hinaus zu unterstützen. Sie wurde zu einer der wichtigsten Mäzeninnen der Harlem Renaissance, jener aufregenden künstlerischen und literarischen Bewegung, die im New York und Paris der 1920er und 30er Jahre Bilder des afroamerikanischen Lebens abseits von Klischees und Fremdbestimmung propagierte. In Elalias legendärem Dark Tower Salon traf sich das queere, afroamerikanische, freie Manhattan. Ihre Partys waren, so schrieb es der Schriftsteller Langston Hughes einmal, voll wie die New Yorker Subway. Die Gastgeberin nannte man The Joy Goddess of Harlem's 1920. Eine Frau, die, wie schon zuvor ihre Mutter, verstanden hatte, dass eine selbstbewusste, afroamerikanische Kultur von Haarfragen nie ganz zu trennen sein würde.